du einen Konflikt mit deinem Kind konstruktiv lösen kannst, sodass er nicht in einem Machtkampf endet, liegt maßgeblich an deiner Haltung. Konflikte, Kriege zerstören, sie zerstören einfach. Und wir müssen im Kern anfangen, da eine Veränderung zu machen. Das Vermeiden ist mehr das Problem, als dass wir die Konflikte haben. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe ein Buch geschrieben. Seit Tagen prokrastiniere ich hier diese Aufnahme. Und auch heute schon. Ich wusste, heute schreibe ich's. Die sind alle aus dem Haus und jetzt kommen sie gleich schon wieder. Und ich fange jetzt mit der Aufnahme an, weil es einfach so, so krass ist. Ich erzähle euch heute von meinem Buch, der Inhalt. Und das Buch ist dann schon fast ganz veröffentlicht, wenn die Ersten diese Podcast-Folge hören. Und ich habe es dann auch schon bei unserem Familienforum vorgestellt. Unglaublich. Wenn du wissen möchtest, warum dieser Prozess so, so krass, auch ganz individuell für mich war, Autorin zu werden, dann hörst dir an, ich habe eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, das ist die Podcast-Folge 112. Dieses Buch, dieses Thema Konflikte nutzen statt vermeiden, wie ihr Streit klar und liebevoll löst und eure Eltern-Kind-Beziehung stärkt, erscheint beim Humboldt Verlag am 26. September. Erinnerst du dich noch an das Gefühl oder vielleicht erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob du das hattest. Ich hatte es sehr, sehr doll, dass ich in der Pubertät war, angefangen habe, die Welt zu verstehen und tatsächlich, ich sehe das, kann es auch bei meinen Kindern gerade beobachten, wie dieses Gefühl entsteht und es wird einem bewusst, wie viel Ungerechtigkeit und wie viel Möglichkeiten sozusagen noch bestehen, die Welt zu verändern. Und ich kann mich noch sehr gut an das Gefühl erinnern, dass wir die Welt verändern, zu einem besseren Ort machen, dass wir uns einsetzen müssen, dass es möglich ist, etwas zu verändern. Ich weiß noch, wir waren bei Schüler gegen Krieg, Schüler mit Verwaltung an der Schule. Wir haben Tagungen organisiert zum Thema Brücken und Verbindungen zwischen den Kulturen und. Also ich war ganz fest davon überzeugt, ich kann die Welt verändern. Und ich muss etwas tun, damit die Welt sich verändert. Und ja, es ist nicht immer leicht, so im Erwachsenenleben. Es sind 22 Jahre, 23, 24 Jahre vergangen, so noch mehr. Quatsch mit Soße, genau. Aber dieses Gefühl, das trage ich weiter in mir. Es macht einen Unterschied, was ich mache und es macht Sinn, etwas dazu beizutragen, dass die Welt sich verändert. Und ganz ehrlich gesagt, es ist nötiger wie je zuvor. Und ich bin ganz fest davon überzeugt. Und deshalb mache ich das, was ich heute mache, weil ich sicher bin, so sicher, dass es einen Unterschied für unsere Welt macht, wie wir unsere Kinder ins Leben begleiten. Dass Kinder, die feinfühlig, bindungsstark ins Leben begleitet werden, ganz andere Möglichkeiten haben, die Verantwortung für unsere Erde zu übernehmen, als eben Kinder, die mit Strafen, Abwertungen und Hilflosigkeit ins Leben begleitet werden. Und genau das denke ich auch mit dem Thema Konflikte. Es macht einen Unterschied, wie wir Konflikte angehen. Wir müssen einen konstruktiven Umgang mit Konflikten lernen, dass das auch im Großen geschieht. Konflikte, Kriege zerstören, sie zerstören einfach und wir müssen im Kern anfangen, da eine Veränderung zu machen. Oder das ist der Punkt, wo du und ich einen Unterschied machen können, wie wir Konflikte mit unseren Kindern angehen. Und ja, deshalb gibt es dieses Buch und gleichzeitig war es unglaublich krass, als ich anfing, in diesen richtig tiefen Schreibprozess reinzugehen. Das war um den 7. Oktober herum. Wir wissen alle, das schreckliche Attentat von der Hamas, der Krieg, der dann entstanden ist, der leider heute noch andauert. eine ganz große Hilflosigkeit mich auch fühlen lässt und gleichzeitig auch mich erinnern lässt. Also das ist sozusagen so ein bisschen der Überstern, in dem das Buch auch entstanden ist und ich gerade da am Anfang ganz viel dran gedacht habe. Ich hatte eine Freundin in der Schule, die ist nach Israel ausgewandert und das war total krass, auch da schon. Wie geht sie sozusagen freiwillig in dieses Land mit ihrer Familie natürlich? Die hatten ihre Geschichte und so. Und sie hat uns aber auch immer wieder eine ganz andere Perspektive gesagt und gezeigt als das, was die Medien zeigen. Und auch da habe ich so gemerkt, was es für einen Unterschied macht, mit welcher Perspektive wir draufschauen. In meinem Vorwort von meinem Buch erzähle ich tatsächlich noch mehr zu meiner Erfahrung, zu meiner Freundin und meinen Blick auf diese Sache. Doch lasst uns jetzt sozusagen losgehen, da ansetzen, was du, was wir alle zusammen machen können, mit und für unsere Kinder, dass wir Konflikte nutzen können. Es tut natürlich unseren Kindern gut, unserem Familienleben gut und für mich ist es eingebettet in einer sehr, sehr großen Vision. Daher, jo, es wird einen richtig, richtig tollen Konfliktefeierabend geben. Du kriegst extra Impulse, du bekommst Einblicke und wir feiern Konflikte. Das Allerbeste. Da kostet dich keinen Cent, wenn du mir bis zum 10.10. einen Beleg schickst, dass du dir das Buch gekauft hast, dass wir darauf ansetzen, wie und wo und wie das alles gehen soll, findest du hier erstens in den Shownotes und eben auf dieser Buchseite, auf meiner Seite, Buch-Konflikte-Nutzen. Warum dieses Buch? Ich habe den ganz großen Kontext, der mir am Herzen liegt, gerade schon gesagt. Der kleinere Kontext ist, ja, was mir immer mehr aufgefallen ist in meinem Umfeld und vor allem in meinen Beratungen. Dieses Buch ist ja hauptsächlich aus meinen Beratungen, aus meinem ganzen Wissen und meinen Erfahrungen entstanden. Und keine Ahnung, vor 14, 15 Jahren, als ich Mama geworden bin, sah das teilweise noch anders aus. Was mir einfach aufgefallen ist, tatsächlich in meinen Beratungen, aber auch, wenn ich als Mama unterwegs war, auf dem Spielplatz, irgendwo und Kinder und Familien da waren und ja, mein Herz geht auf. Es gibt immer mehr Eltern, die bedürfnisorientiert ihre Kinder begleiten, die auf Augenhöhe gehen, die nicht die autoritäre Haltung gewaltsam versuchen, von A nach B zu kommen, sondern eben auf Augenhöhe und weich und bedürfnisorientiert. Und doch ist mir da eben ganz, ganz oft aufgefallen, dass Eltern Konflikte vermeiden und dass dieses Vermeiden nicht hilfreich ist, dass das nicht zu starken Beziehungen führt und manchmal das Vermeidungsverhalten eben noch zu viel größeren Konflikten. Da gehen wir aber später nochmal rein. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, da möchte ich ansetzen, da möchte ich nochmal wichtige Impulse in die Elternschaft geben. Und warum ist es wichtig, dass wir da hingucken? Ein erfolgreiches, schönes, richtig gutes Familienleben. Was haben wir da für Bilder vor uns? Die Rama-Werbung war das früher eher. Die Hollywood-Filme. Alles schön. Die Mama kümmert sich, der Papa ist auch da und die Kinder sind nett und freundlich. Und man frühstückt zusammen, da springt noch ein schöner Hund herum. Und wir kennen es jetzt die letzten Jahre so aktuell auf Instagram. Alles perfekte Familien, die nie Konflikte haben. Und dann der Realitätscheck. Wie oft in den letzten 10 Tagen gab es da Konflikte? Wahrscheinlich öfters. Und das Problem ist eben, wenn wir diese Idealvorstellung haben, in meinem Buch habe ich da so eine Zeichnung, es ist ein Kreis mit der Idealvorstellung. Wenn ich alles richtig mache als Mama, dann, oder wir als Eltern, dann haben wir keine Konflikte. Und die Realität ist ein Kreis auf der anderen Seite. Es gibt ständig Konflikte. Und die Zufriedenheit, sozusagen die Überschneidung dieser beiden Kreise, gibt's eigentlich gar nicht. Weil es gibt einerseits die Realität, die Konflikte und die Idealvorstellung. Und die überschneiden sich nicht, also ist man ganz schön unzufrieden. Und das ist Blödsinn. Wenn wir akzeptieren, dass Konflikte Teil eines jeden Familienlebens sind, dann können wir viel gelassener damit umgehen. Ich selber habe das total gemerkt. Ich habe 3 Kinder, 2 sind relativ dicht beieinander. Wir hatten ordentliche Jahre der Konflikt, Geschwisterkonflikte. Und ich war so genervt. Und ich habe gedacht, ich mache alles falsch. Oder diese Kinder, oder. Es hat mich viele Nerven gekostet. Und dann habe ich eine Studie gelesen, dass Kinder und vor allem Gleichgeschlechtliche im 2-Jahres-Abstand sich noch häufiger, aber durchschnittlich, ich glaube, alle 9 Minuten streiten. Oder 9-mal die Stunde. Ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Aber auf jeden Fall habe ich überlegt und habe gemerkt, dass meine Kinder nicht annähernd daran kommen. Und ich war total happy, der Vorteil davon, ich konnte viel besser die Geschwisterkonflikte begleiten, weil ich mir nicht immer Vorwürfe gemacht habe, weil ich mich nicht immer schlecht gefühlt habe, sondern es auf einer Grundhaltung gemacht habe, okay, Geschwister streiten sich, anstrengend, aber hey, wir sind immer noch besser als der Durchschnitt. Und so möchte ich dir das jetzt hier auch mitgeben, akzeptiere, dass es Konflikte in eurer Familie gibt. Und je größer deine Sehnsucht nach purer Harmonie ist, desto größer ist die Enttäuschung bei Konflikten. Warum es weiterhin total Sinn macht, Konflikte anzunehmen und nicht zu vermeiden, ist, dass Konflikte immer ein Zeichen für mehr sind. Du kennst wahrscheinlich den Eisberg, den nutzt man öfters, dass man eben ein Verhalten oder irgendwas auf die Eisbergspitze setzt und dann eben ganz viel unten drunter ist. Und genau so eine, sagen wir, Konfliktpyramide habe ich in meinem Buch auch, wo wir einfach davon ausgehen, der Konflikt, warum du dich gerade mit deinem Kind streitest oder dein Kind sich mit dir streitet, das ist nur die Eisbergspitze. Was da drunter liegt, da liegen Werte drunter, unterschiedliche Anliegen von dir und beim Kind, Wünsche, Gefühle, Erfahrungen, Wahrnehmen, Bedürfnisse. Da liegt ganz, ganz viel drunter. Und wenn wir einen offenen Umgang mit Konflikten haben, haben wir die Möglichkeit, das zu sehen, was wirklich drunter ist. Was verloren gehen würde, wenn wir nur auf die Eisbergspitze gucken. Daher sage ich, die steile Hypothese entwickelte ich, als ich das Buch geschrieben habe, Konflikte vermeiden bedeutet auch Beziehung vermeiden. Ich mag dir gerade ein Beispiel aus dem Buch vorlesen. Jeder Konflikt ist auch ein Geschenk. Jonas geht seit ein paar Wochen in die zweite Klasse. Er kommt von der Schule nach Hause, stellt seinen Ranzen in die Ecke und weigert sich auch nach mehrmaliger Aufforderung, ihn aufzuräumen. Seine Mutter wird wütend und droht ihm. Jetzt kann sie an der Spitze des Eisberges bleiben und den Konflikt entweder ignorieren oder eskalieren lassen. Oder sie kann bereit sein, unter die Wasseroberfläche zu schauen und im Gespräch herauszufinden, dass Jonas sich mit seinem Freund Tim gestritten hat und außerdem die Mathearbeit heute schwerer war als gedacht. Weil er sich über den Streit so geärgert hat, hat er sich keine Zeit zum Essen genommen. Jonas ist also erschöpft, frustriert und hungrig. Seine Mutter horcht genauer hin in sich selbst hinein und merkt, dass sie sich vor allem darüber geärgert hat, dass ihr Sohn nicht auf sie gehört hat. Außerdem hat sie heute Morgen viel Stress gehabt und ist ebenfalls nicht zum Essen gekommen. Der Konflikt ist sozusagen der Wink mit dem Zaunpfahl dafür, dass beide Hunger haben und dringend eine Pause brauchen. Vielleicht merkt Jonas Mutter auch, dass es sie zwar schon gestört hat, dass Jonas ihr nicht zugehört hat, aber eigentlich waren es heute Morgen ihr Kollege Ralf und am Abend davor die Schwiegermutter, die ihr nicht zugehört haben. Und diese Wut sitzt immer noch ein bisschen in ihr, die sie jetzt auf Jonas projiziert. Vielleicht magst du an der Stelle dich einmal erinnern an einen der letzten Konflikte mit deinem Kind. Vielleicht muss es nicht der allergrößte sein, vielleicht kann es wirklich so ein Konflikt sein, wie hier den Schuhranzen in die Ecke geschmissen oder. Und guck einmal, was war der Mehrwert? Was hast du über dich oder und dein Kind erfahren? Welche Anliegen, welche Wünsche, welche Bedürfnisse vielleicht? Mein Buch ist in 5 Schritten sozusagen aufgeteilt. Und der erste Schritt ist, und in dem befinden wir uns gerade sozusagen, warum ist es wichtig, das Thema Konflikte anzugehen? Erstmal ein Hintergrund, warum macht es überhaupt Sinn? Der zweite Schritt ist, dass wir Konfliktvermeidungsstrategien entdecken und sehen, wie hat das vielleicht jemand, wie kann man sich vielleicht ein bisschen selber ertappen oder viele ertappen sich eben auch, wie es die Eltern früher gemacht haben, was man so mitkriegt. Dann im dritten Schritt geht's noch weiter, die eigenen Muster. Im vierten Schritt geht's dann um die Umsetzung und im fünften Schritt gibt's ganz viele praktische Beispiele. Das ist sozusagen der Rahmen. Wir befinden uns weiter im ersten Schritt. Warum macht es Sinn? Weil Konflikte sich spiralförmig entwickeln. Du kennst vielleicht die Situation von Papa Björn und Sohn Paul. Die beiden sind auf dem Spielplatz. Papa Björn merkt, guckt auf die Uhr, es ist langsam nach Hause Zeit. Erstens muss er auf Toilette, hat auch ein bisschen Hunger und zweitens weiß er, Kind ins Bett bringen, Paul ins Bett zu bringen, kostet ja auch mal ein bisschen Energie, dass er das hat, dass sie noch Zeit haben zum Abendessen und. Also Papa hat Genau, einige Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse. Paul möchte aber bleiben. Papa nicht? Ein Konflikt. Unterschiedliche Anliegen. Sohn Paul möchte einfach gerne noch spielen. Total verständlich. Und Sohn Paul hat auch keinerlei Verantwortung dafür, die anderen Dinge im Blick zu haben. Pauls Ding ist zu spielen. Papa Björn hat aber keinen Bock auf einen Konflikt gerade, ist erschöpft, möchte auch den schönen Abend jetzt nicht so beenden und wartet. Fragt immer wieder, Paul, wollen wir nicht gehen? Nee, Papa nicht. Irgendwann, dann kennst du den Tipp wahrscheinlich, komm fünfmal rutschen und dann geht's los, wir finden eine Verhandlung. Probieren Sie, Paul rutscht fünfmal und kann sich immer noch nicht trennen. Dann platzt Papa Björn die Hutschnur und explodiert. Schimpft, immer musst du, nie kannst du. Oh. Reißt sich zusammen, findet es total nicht gut, dass er das gemacht hat und möchte jetzt extra freundlich sein. Weil er hat ja gerade Mist gebaut, Papa Björn. Also springen sie von Ast zu Ast, von Steinchen zu Steinchen, machen ganz spielerisch den Nachhauseweg, essen Abend. Papa Björn strengt sich richtig, richtig an, weil er hat ja gerade, war er schon so unfreundlich zu Paul. Und das soll nicht wieder sein. Und das muss er auch irgendwie wieder gut machen. Also manövrieren sie sich irgendwie, es ist angespannt, alle sind müde, aber es geht irgendwie, weil Papa Björn sich richtig, richtig anstrengt. Vielleicht kennst du das. Und dann beim Einschlafen kaspert Paul doch nochmal rum, will zum dritten Mal was zum Trinken und dann platzt absolut aus Papa Björn raus. Es wird ein unschöner Konflikt. Papa Björn wird laut. Und jetzt stimmt sozusagen das Bild, was Papa Björn von Anfang an im Kopf hatte. Konflikte sind die Gefahr für die Beziehung. Doch, ganz ehrlich, nicht der Konflikt, sondern das Nicht-Angehen des Konfliktes war das Problem an der Geschichte. Also Schritt 1 ist erstmal das unterschiedliche Anliegen aneinandertreffen. Papa Björn möchte nach Hause aus Gründen, Kind Paul möchte bleiben aus Gründen. Und der zweite Schritt ist, um den Konflikt zu vermeiden, werden die Anliegen ignoriert. Papa Björn ignoriert, dass ja da ja einiges ansteht. Er möchte den Konflikt vermeiden. Im dritten Schritt, der Druck steigt aber von Papa Björn, weil die Blase ist nicht leer. Er wird nicht weniger hungrig und all das, was er am Abend machen muss, es wird nicht weniger. Und dann passiert im vierten Schritt, dass wenn der Druck immer mehr steigt, dass dann auch so Opfergedanken mehr oder Hilflosigkeitsgedanken auftauchen. Nie kann ich, immer muss ich warten, warum muss es mit Paul immer so schwer sein und, und. Und das führt dann dazu, dass im Punkt 5 der Druck nicht mehr unterdrückt werden kann und es dann scheinbar ganz plötzlich zu einer Explosion kommt. Also Papa Björn sitzt lange friedlich da und plötzlich platzt ihm dann der Kragen. Dann passiert die Abwertung und dann, was kommt dann dazu? Die besten, oder was heißt besten Freunde? Nicht die besten Freunde, aber häufige Freunde und Bekannte, Schuld- und Schamgefühl. Man fühlt sich schuldig, man schämt sich, dass man sozusagen ja jetzt da ausfallend geworden ist. Und um es wieder gut zu machen, ignoriert man noch mehr seine Bedürfnisse und noch mehr seine Anliegen, weil man muss es ja wieder gut machen. Und dann explodiert man weiter und so. Und eben, es verfestigt sich dann die Annahme, dass Konflikte dramatisch und böse und zerstörerisch oder belastend für die Beziehung sind. Das ist die Spirale und die gilt es zu durchbrechen. Weil, wie gesagt, das Vermeiden ist mehr das Problem, als dass wir die Konflikte haben. Wir gehen jetzt hier in den zweiten Schritt. Hinschauen, Konfliktvermeidungsstrategien erkennen. Eine Konfliktvermeidungsstrategie ist, dass wir die Harmonie idealisieren. Dass diese Harmonie ganz oben steht und so wichtig erscheint, eine gute Mutter, eine bedürfnisorientierte Familie hat keine Konflikte. Und das ist so stark und so starr, dass wir keine Möglichkeit haben, dass es da Konflikte gibt. Das gibt's unterschiedlich in unterschiedlichen Bereichen. Und die Kirche zum Beispiel ist auch, da gibt's auch diese friedliche, tolle, heilige Kirche. Und wir wissen alles, was für Scheiß da teilweise passiert. Das heißt nicht, dass ich Kirche an sich scheiße finde, aber ihr Konfliktmanagement sozusagen ist mehr als scheiße. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn die ein anderes Idealisierung hätten, könnten die mit Konflikten und wären sie vor allem in der Vergangenheit und auch heute anders mit Konflikten umgegangen. Und genau so ist das, nicht genau so, aber ganz ähnlich, so ist es vergleichbar mit dem Thema Familie. Vor allem auch wir bedürfnisorientierte Eltern haben ganz oft auch diese Fehlannahme im Kopf, wenn wir auf alle Bedürfnisse eingehen in unserer Familie und wenn wir richtig gut bedürfnisorientiert sind, dann haben wir keine Konflikte, weil dann sind ja alle Bedürfnisse immer im Blick und befriedigt. Sorry, das ist Bullshit. Das ist wirklich Bullshit. Ganz im Gegenteil würde ich sagen, bedürfnisorientierte Familien haben mehr Konflikte als autoritäre Familien, weil in autoritären Familien zählt es ja kein bisschen, ob das Kind sozusagen irgendwelche Anliegen oder Wünsche oder Bedürfnisse hat. Da wird einfach Plan A durchgerattert. Wir wollen die Bedürfnisse und die Anliegen und die Wünsche unserer Kinder ernst nehmen. Also passiert es automatisch, ist unausweichlich, wollte ich sagen, dass Anliegen gegen Anliegen liegen, neben Anliegen. Und dann geht es darum zu handeln und nicht die wir haben versagt, sondern okay, so ist es, so gehen wir es an. Auch ich bin in diese Falle getreten. Ich erzähle dir eine Stelle aus meinem Buch vor, wo ich da von meinem Erlebnis erzähle. Und dieses Buch lebt eben aus der Praxis. Ich werde immer mal wieder etwas von mir erzählen und es gibt vor allem ganz viele praktische Beispiele aus meinem Beratungsalltag. Auch ich bin zu Beginn meiner Elternschaft in diese Falle getappt. Mein Ideal war keine Machtkämpfe, keine Strafen und immer Friede, Freude, Eierkuchen. Gab es dann doch mal einen Konflikt, fühlte ich mich als schlechte Mutter. So machte ich in der schönsten gewaltfreien Sprache und im friedlichsten Ton mit viel Verständnis und Erklärungen alles richtig. Und mein Kind wollte trotzdem nicht freiwillig vom Spielplatz nach Hause gehen. Boah, war das frustrierend. Und das ist eben das große Missverständnis. Bedürfnisorientiert heißt nicht Konfliktfreiheit. Zugewandtheit bedeutet nicht ständige Harmonie. Auf Augenhöhe heißt nicht führungslos. Wenn nicht mehr starre Hierarchien und Regeln das Zusammenleben in der Familie bestimmen, sondern die Bedürfnisse aller Familienmitglieder wichtig werden, kommt es häufiger zu Konflikten. Das darf so sein. Konflikte sind nicht die Gefahr für unser Zusammenleben. Im Gegenteil, sie sind Chance für echte, stabile und vertrauensvolle Beziehungen. Es geht nur darum, Konflikte konstruktiv zu lösen. Dann gibt es natürlich noch viele weitere Strategien, Konflikte zu vermeiden. Und auch hier lese ich einen Punkt aus meinem Buch jetzt gleich vor. Und das ist auf den Part, auf einen Blick. Es gibt nach jedem Kapitel auf einen Blick. Und das ist sozusagen die Zusammenfassung, die wichtigsten Dinge, die in diesem Kapitel waren. Das ist extra elternfreundlich, auch aus der Praxis für die Praxis. Ich kenne es, man liest ein Buch, die Kinder haben 1000 Fragen. Wir wissen nochmal, was war nochmal in dem Kapitel? Findest du auf einen Blick. Vielleicht magst du auch nochmal später, Kieran hatte doch da irgendwas geschrieben, was war das nochmal? Da musst du nicht das ganze Kapitel durchlesen, sondern findest die wichtigsten Punkte auf einen Blick. Oder vielleicht sagst du, dieses Kapitel, da nehme ich mir gerade nicht die Zeit, ich habe andere Prioritäten. Dann kannst du auch einfach auf einen Blick lesen und weißt das Wichtigste aus dem Inhalt von diesem ganzen Kapitel. Also ich lese genau auf einen Blick nochmal bei Schritt 2 Konfliktvermeidungsstrategien. Erkennen der eigenen Konfliktvermeidungsstrategien. Viele aus der heutigen Elterngeneration haben Konfliktstrategien von ihrer Herkunftsfamilie übernommen, die nicht hilfreich sind. Da die Konfliktstrategien aus der Kindheit ein ganzes Leben lang prägen, ergibt es Sinn, dass Eltern sich mit ihrer eigenen Konfliktvermeidungsstrategie auseinandersetzen, um an ihre Kinder nicht die alten Muster ungefiltert weiterzugeben. Eine offene Auseinandersetzung mit Konflikten bietet die Chance, zu lernen und neue konstruktive Wege im Umgang mit Konflikten zu finden. Selbstabwertung vermeiden. Es geht nicht darum, sich für alte Konfliktstrategien abzuwerten. Es geht darum, alte Muster freundlich zu erkennen, um dann bewusst neue Strategien zu finden. Beleidigt sein. Eltern können in einem Konflikt für ihre Kinder nicht mehr hilfreich sein, wenn sie beleidigt sind und sich ihre persönlichen Emotionen wie Kränkung und Wut verstricken. Die Erwachsenen tragen die Verantwortung für die Qualität der Konfliktlösung, die sie nicht übernehmen können, wenn sie in ihrer eigenen Emotion wie Wut oder Ärger gefangen sind. Alles unter einen Tisch kehren. Eine weitere Strategie, Konflikte zu vermeiden, besteht darin, sie zu leugnen oder zu ignorieren. Das mag kurzfristig einfach erscheinen, führt aber langfristig dazu, dass die Konflikte an anderer Stelle größer und überraschender wieder auftauchen. Aussitzen, Positionierung vermeiden. Wenn Eltern sich hinter dem Mann verstecken oder bewusst eine eigene Positionierung vermeiden, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, führt dies langfristig dazu, dass der echte Kontakt vermieden wird. Für Kinder ist es wichtig, dass die Eltern sich mit ihren eigenen Werten und Anliegen zeigen. Auch wenn diese zu Konflikten führen. Sonst bleiben Kinder mit ihren wahren Anliegen und Gefühlen alleine. Konflikte helfen. Konflikte offen und ehrlich zuzulassen und sich ihnen liebevoll und klar zu stellen, sorgt für ein gegenseitiges Verständnis zwischen Eltern und Kinder und stärkt ihre Beziehung zueinander. Dann geht's in den dritten Schritt. Den dritten Schritt gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein. Den findet ihr dann im Buch. Da geht es wirklich auch nochmal um, genau, die eigene Flügelwurzelreise, so deine eigenen Konfliktmuster, deine Sicherheitsstrategien, was du brauchst im Konflikt, dass du eben gut für dich sorgen kannst, dass du eben nicht in deinen eigenen Gefühlen verstrickt bleibst und ja, dein Kind da gut durchbegleiten kannst. Dann geht es ins fünfte Kapitel. Das fünfte Kapitel ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Darauf hoffen genau die meisten von euch. Das ist sozusagen ein ganzer Handwerkskoffer voll von Handwerkszeug oder ein Blumenstrauß voll von Blumen, die einfach wichtig sind, Konflikte zu lösen. Da gibt es, genau, geht es um Haltung, da gibt es aber ganz viel Kommunikationsstrategien, Modelle und so. Und du bekommst ganz viel Handwerkszeug, dass du dich wirklich sicher fühlen kannst, Konflikte gut anzugehen. Und gleichzeitig das allerwichtigste Kapitel ist von diesem Teil und von meinem ganzen Buch ist die Haltungsfrage, was uns ja hier vereint, auch in der Bedürfnisorientierung. Die Haltung des guten Grundes. Du als Mama oder als Papa oder Fachkraft, Pädagogin, Lehrkraft hast immer die Chance, mit welcher Haltung du auf den Konflikt schaust. Im Buch habe ich die Zeichnung, glaube ich, weiß ich gar nicht, hatte ich auf jeden Fall. Aber du kannst sie dir vorstellen, diese Zeichnung. Ich weiß nicht, ob du die aus dem Internet kennst. Von einem Hase und einer Ente. Oder es gibt auch von einer alten und jungen Frau. Das ist eine Zeichnung. Und du hast die Chance, du kannst sie aussuchen sozusagen, ob du eben die Hase oder die Ente siehst oder die alte oder die junge Frau. Also deine Perspektive entscheidet. Und genau das ist auch beim Konflikt so. Beispiel ganz praktisch heute. Ich habe das Kind vom Übernachtungsbesuch abgeholt und es kam zum Konflikt. Der Blick entscheidet. Gucke ich mit dem Tyrannenblick drauf. Jetzt durfte mein Kind schon woanders übernachten, hatte eine tolle Nacht und kann jetzt immer noch nicht genug haben. Das ist typisch. Sowas kann ich nie wieder erlauben, wenn so ein Theater hinterher ist. Oder ich mache den Blick des guten Grundes. Es wird einen Grund geben. Ich wusste auch gleich den Grund. Es ist gar nicht immer wichtig, dass du den Grund zu 100% weißt, aber erstmal die Annahme, mein Kind war müde. Und es war unglaublich schön. Und es war ein Übergang. Und das alles hat dazu geführt, dass dieser Übergang meinem Kind nicht gut gelungen ist. Und es meine Unterstützung braucht bei diesem Übergang. Dein Blick, deine Haltung entscheidet. Und die Haltung des guten Grundes ist sehr wichtig. Auch da habe ich einen Abschnitt aus meinem Buch. Ob du einen Konflikt mit deinem Kind konstruktiv lösen kannst, so dass er nicht in einem Machtkampf endet, liegt maßgeblich an deiner Haltung. Je nach Haltung und Blickwinkel bewertest du die Situation anders und kannst somit anders auf sie reagieren. Diese bewusste Steuerung des Blickwinkels brauchst du für einen konstruktiven Umgang mit Konflikten. Schauen wir uns das mal in einem konkreten Beispiel an. Es ist Abend und Zeit, um ins Bett zu gehen und die Zähne zu putzen. Blickst du mit dem Tyrannenblick darauf, könntest du Folgendes denken. Mein Kind respektiert mich nicht und hört nicht auf das, was ich sage. Mein Kind muss aber auch jeden Abend meine Grenzen testen. Das hätte ich mir nicht erlaubt. So benimmt sich doch kein gut erzogenes Kind. Mein Kind hält sich wieder mal nicht an die Absprachen. Wenn es sich nicht mal die Zähne putzt, wenn es dran ist, wie soll es denn dann jemals... Ich habe als Elternteil voll versagt, wenn mein Kind nicht mal beim Zähneputzen mitmacht. Blickst du jedoch mit dem Blick des guten Grundes auf die Situation, könntest du eher folgende Gedanken entwickeln. Puh, mein Kind scheint sehr müde zu sein. Meinem Kind fällt der Abschied vom Tag schwer. Ich weiß zwar nicht, warum mein Kind jetzt nicht zum Zähneputzen geht, doch ich weiß, Es hat einen guten Grund, den es vielleicht selbst nicht kennt. Ich weiß, dass es nicht gegen mich gerichtet ist, dass mein Kind jetzt nicht kooperiert. Irgendwas ist heute. Mein Kind braucht meine Unterstützung. Mein Kind hat sich heute an so vielen Stellen am Tag angepasst. Es war in der Schule, danach hat es Hausaufgaben gemacht und war im Flötenunterricht. Jetzt kann es sich nicht mal mehr anpassen und braucht meine Unterstützung. Und aus diesen sehr unterschiedlichen Gedanken können sehr unterschiedliche Handlungsstrategien entstehen. Mit dem Gedanken, die aus dem Tyrannenblick herausfolgen, entsteht viel schneller Strafung, Empören und Machtkampf. Wenn du jetzt nicht deine Zähne putzt, gibt es morgen keine Bildschirmzeit. Vielleicht wird das Kind dann körperlich gepackt und zu den verletzenden Worten kommen noch körperliche Grenzüberschreitungen dazu. Aus dieser Wut und Hilflosigkeit heraus, weil man ja im Kampf mit dem Tyrannenkind ist. Mit den Gedanken, die aus der Perspektive des guten Grundes entstehen, es ist viel leichter, konstruktive Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Vielleicht beginnst du ein kleines Spiel, zum Beispiel Machtumkehrspiele, erkläre ich auch im Buch, damit das Kind leichter kooperieren kann. Du darfst jetzt auf gar keinen Fall ins Badezimmer zum Zähneputzen. Wehe, du rennst jetzt ins Badezimmer zu deiner Zahnbürste. So, bei uns ziemlich lange, sehr gut. Du begleitest den Übergang aktiv, gibst noch 2 Minuten Zeit zum Spielen und ihr nehmt dann das Spielzeug mit ins Bad und ins Bett, um den Übergang leichter zu machen. Du schaust, wie ihr den Abend umgestalten könnt, damit der Übergang leichter wird. Vielleicht früher Zähne putzen, bevor das Kind so müde ist. Und dann manchmal noch, vielleicht danach noch ein bisschen spielen. Die Lösungsstrategien können sehr unterschiedlich sein. Doch sie entstehen viel leichter, wenn wir an den guten Grund glauben, statt an den Tyrannen. Daher ist es so entscheidend, wie wir auf unser Kind und den Konflikt schauen. Haltung vor Handlung. Unsere Haltung entscheidet über unser Handeln. Dann gibt es noch die Konfliktlösungspyramide. Die habe ich sozusagen entwickelt aus all dem Wissen, was da in dem 5. Kapitel ist. Und die Konfliktlösungspyramide ist, genau, stell sie dir als Pyramide vor, die eben 3 Schritte hat. Und wenn ein Konflikt auftaucht, vielleicht huscht dein Gehirn gleich hin und sagt, wir brauchen eine Lösung. Und ich sage, nein, die Lösung finden ist das Sahnehäubchen oben auf der Spitze. Kann, muss aber nicht. Viel wichtiger ist, dass im ersten Schritt Sicherheit hergestellt wird. Im Buch erkläre ich auch das Gehirn. Da wissen wir, warum es erst Sicherheit ist. Braucht erstmal Sicherheit. Du darfst die Sicherheit bekommen. Ihr könnt das schon schaukeln, das Konflikte-Ding. Konflikte sind okay. Kannst deinem Kind die Sicherheit vermitteln. Hey, ist es okay, dass wir uns streiten? Ich hab dich lieb. Wir lösen das gemeinsam. Dann die 2. Ebene ist erstmal Gefühle erkennen und sortieren. Um was geht es dir eigentlich? Du bist traurig, du bist hungrig. Und manchmal verändert sich dann auch nochmal die Lösung. Klassiker, ein Kind will nach dem Kindergarten das 5. Eis. Wenn du immer nur das Eis gibst, vergisst du überhaupt nicht. Oder wenn man dann die Gefühle sortiert, okay, du bist hungrig, ah, du bist müde, dann finden wir ganz andere Lösungen da oben. Dann ist nämlich das 5. Eis vielleicht nicht die wirklich gute Lösung, sondern, aha, okay, du bist total müde, soll ich dich vielleicht tragen? Also Gefühle erkennen und sortieren ist der 2. ganz wichtige Schritt. Und dann ist das Sahnehäubchen die Lösung finden, gemeinsam. Oder manchmal auch selber, das ist je nach Situation. Also es gibt auch ein gutes Kapitel über Führung und Verantwortung, wo man dann nochmal genauer guckt, dass auf Augenhöhe eben ja nicht entbindet, dass wir die liebevolle Führung nehmen. Und dass aber eine liebevolle Führung was ganz anderes als Autorität ist. Genau. Warum ist die Lösung sozusagen das Sahnehäubchen? Auch das ist wieder, es ist nicht möglich und es ist aber auch nicht nötig. Wir sind hier 5 Menschen in der Familie. Wir kriegen nicht immer alle Anliegen aufeinander. Das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir nicht abgewertet werden, dass wir ernst genommen werden, dass wir mit unseren Anliegen gesehen werden und unsere Gefühle sortiert werden. Das ist wichtig. So, und dann geht es sozusagen um die Umsetzung im 5. Kapitel. Wie ganz konkret das aussehen kann. Und da habe ich einfach die häufigsten Konflikte in den unterschiedlichen Altersabschnitten zusammengetragen. Und da findest du sicherlich Beispiele, die dir absolut in deinem Alltag helfen. Ich lese dir einmal vor, welche Konflikte ich da beschreibe ganz genau. Genau, es geht erstmal um klassischen Konflikt, dann Konflikte von einem 2-jährigen Kind. Ich ziehe die Jacke nicht an. Konflikt 4-jähriges Kind. Ich will nicht. Konflikte 5-jähriges Kind. Ich möchte jetzt ein Eis. Konflikt 7-jähriges Kind, räum dein Zimmer auf. Was ja mit den Alterszahlen ist auch, natürlich ist die Entwicklung von einem Kind anders und natürlich gehen wir dann auch anders mit Konflikten um. Und daher habe ich diese unterschiedliche Altersspanne da auch mit reingebracht. 9-jähriges Kind, ich will keine Hausaufgaben machen. Kind in der Pubertät, mach das Handy aus. Super aktuelles Thema ja auch. Konflikte unter Geschwistern ist nochmal ein extra Kapitel. Müsst ihr euch wieder streiten? Dann geht es auch Konflikte mit anderen Bezugspersonen. Du musst das so machen, wie ich es immer löse. Also was ist, wenn dein Partner, Partnerin zum Beispiel einen Konflikt mit deinem Kind hat? Wie kannst du damit umgehen? Und dann genau gibt es noch mein Lieblingskapitel, aus Scheiße Gold machen. Das ist sozusagen in der Expedition ins Vertrauen entstanden, dass wir einen Konflikt erstmal denken, Scheiße. Keine Ahnung, du willst rausgehen, dein Kind macht Terz beim Schuhe anziehen, ihr wollt ins Freibad, du hast gedacht, es wird ein schöner Freibadtag und dann sitzt ihr im Flur und ihr habt einen Streit. Da denkst du erstmal, Scheiße, wir haben versagt, mein Kind hat versagt, ich habe versagt. Doch wenn du eben das ernst nimmst und diesen Weg von diesem Buch gehst, dann wirst du am Ende daraus Gold machen, weil du etwas über eure Beziehung, über dein Kind und über dich erfahren wirst. Du wirst wissen, was los war bei deinem Kind, was bei dir los war und ihr werdet eine echte Beziehungserfahrung machen. Daher mein allerliebstes und wichtigstes Zitat eigentlich aus dem Buch: Konflikte sind kein Ausdruck von Versagen, sondern eine Chance zu wachsen. Und so ist es mit mir, mit meinem Buch. Also wenn du Folge 112 kennst und ich sozusagen in der Schule eine Scheißerfahrung gemacht habe im Thema Schreiben und Deutsch, ich jetzt hier was sehr Wertvolles draus gemacht habe. Dieses Buch, was dich darin unterstützen darf, was hoffentlich ganz weit in die Welt rausgetragen wird, weil ich glaube, dass es jeder Familie gut tut, nochmal auf Konflikte zu gucken, gerade wir bedürfnisorientierte Familien. Lasst uns gemeinsam aus Scheiße Gold machen. Konflikte nutzen statt vermeiden. So geht bedürfnisorientiertes Streiten. Ich freue mich von Herzen, dass du ja Interesse hast, diese Podcast-Folge gehört hast. Kauf dir das Buch, schick mir den Beleg, sei mit dabei beim Konfliktefeierabend und empfehle sehr gerne dieses Buch. Schenke es der Kita, schenke es einer Freundin. Es ist aus meiner Perspektive wirklich ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt und tatsächlich ein fehlender Punkt in unserer Diskussion um zugewandter Elternschaft, moderner Elternschaft. Wie genau machen wir das mit den Konflikten? Viel Spaß mit dem Buch und ich freue mich, dich beim Konfliktefeierabend wieder zu sehen. Bis dann!